Kleine Audiodatei exklusiv Wolfgang Wodak im Gespräch mit Thomas Geilig für Radio Marabu.
Herr Dr. Wodak, Sie sind Internist, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und engagieren sich seit Jahren in Fragen der öffentlichen Gesundheit. Des Weiteren kritisierten Sie schon im März 2020 die Corona-Maßnahmen und gelten als einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Maßnahmen. Anfang, Mitte Juni dieses Jahres ging folgende Meldung durch die Agenturen. Virologen schlagen Alarm, Müdigkeit, Fieber, Muskelschmerzen und Halsschmerzen sind die Symptome eines neuen Corona-Stamms namens Nimbus. Warmes Wetter soll einem Bericht zufolge seine Ausbreitung begünstigen. Experten erwarten einen hohen Anstieg der Fälle. Diese Meldung macht sicherlich dem ein oder anderen Angst. Herr Wodak, wie sollte man mit solchen Meldungen umgehen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Auslachen soll man die. Ist die einzig vernünftige Reaktion darauf. Jetzt kommen die schon wieder und haben da schon wieder Wissenschaftler, sogenannte Wissenschaftler, dann engagiert, die uns Angst machen sollen. Die machen einen PCR-Test, denken sich was aus und suchen einen PCR-Test, mit dem sie dann das finden, was sie selbst definiert haben. Die definieren eine Sequenz und sagen, wenn diese Sequenz irgendwo zu finden ist, dann nehmen sie meist eine, die man oft finden kann. Haben sie letztes Mal ja auch. Und dann testen sie und ist der Test positiv und dann ist das Nimbus. Und dann der Trick noch, dass sie jetzt sogar den Klimawandel und die Viren kombinieren, ist ein genialer Geschäftstrick. Die wollen ja einerseits, dass wir Angst haben vor dem Klima, dass es wärmer wird und andererseits sollen wir Angst haben vor Viren. Und das ist also wirklich eine Geschäftsidee, die, ja, da muss ich sagen, ist eigentlich zu, ist ein bisschen plump. Also dass in der Natur sowas vorausgesehen werden kann und dass die Leute so ganz genau Bescheid wissen, wie diese Viren sich bewähren in der Evolution und wie wir darauf reagieren, das ist absurd, was die da erzählen. Wenn man sich ein bisschen mit der Rolle von Viren in unserem Leben beschäftigt hat, wie wichtig sie sind und wie normal sie sind und wie sie dauernd wechseln und wie wir dauernd mit ihnen in Verbindung stehen auch, dann ist das wirklich reine Panikmache. Wir müssen einfach gucken, werden Leute krank oder werden Leute nicht krank? Und wenn sie krank werden, was ist die Ursache? Was hat man mit ihnen gemacht? Werden ja viele Menschen krank, auch weil sie falsch behandelt werden, wenn sie ernsthaft krank. Und viele Menschen werden auch krank, wenn man ihnen zum Beispiel eine Maske umbindet. Dann kriegen sie vermehrt Atemwegsbeschwerden und kriegen sie vermehrt ganz andere Infektionen, die sie sonst nicht gekriegt hätten. Also da ist so viel, was man dann genau angucken muss. Und diese Forschung wird natürlich nicht gemacht, sondern es wird uns immer was präsentiert, was Leute gemacht haben, die dafür übrigens viel Geld kriegen, wenn sie sowas machen und inszenieren. Denn solche Forschungsvorhaben, die werden gerne gesponsert von denen, die nachher gut davon haben. Also, und das hat mit dem, was in der Evolution passiert, in unserem Zusammenleben mit der Biologie, die uns intensivst umgibt und uns ausfüllt, hat das nichts zu tun.
Sie können also Entwarnung geben zum Thema Nimbus. Wenn man aber die Agenturmeldung verfolgt, stellt man ja fest, dass das Wording schon sehr ähnlich angelegt ist wie bei Corona. Und da bleibt beim einen oder anderen sicherlich auch so ein flaues Bauchgefühl übrig. Wenn wir jetzt mal annehmen würden, Gedankenexperiment, wir hätten es wirklich mit einem gefährlichen Virus zu tun. Wie müsste sich die Gesellschaft verhalten? Welche Kriterien müssen für solch eine Beurteilung der Gefährlichkeit herangezogen werden? Und welche Maßnahmen würden vielleicht helfen?
Also mir sind keine Atemwegsviren bekannt, die bei gut ernährten und sonst gesunden Menschen gefährlich werden können. Wir haben immer wieder Varianten und wir werden auch krank. Wir kriegen auch die Grippe manchmal. Ich meine, meistens war das Influenza, aber natürlich sind es manchmal auch andere Viren, manchmal auch mehrere gleichzeitig. Das wird ja gar nicht untersucht. Und da sind Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben, sind dann schon mal krank und manche sterben sogar daran. Das ist aber nichts Neues. Und dass da etwas ganz Gefährliches kommen sollte, das müsste ja... Allein, das kommt ja immer, diese Theorie, das kommt dann aus dem Labor. weil das so ein Sprung in der Evolution, dass da was Neues kommt, was uns noch nie begegnet ist, das ist unwahrscheinlich. Das ist, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber dass da so ganz was Neues konstruiert wird, was es in der Natur bisher noch nicht gegeben hat, was unser Immunsystem nicht kennt, mit dem wir dann konfrontiert werden, das ist auch unwahrscheinlich, dass das sich weiter ausbreiten kann, weil die Menschen, die dann direkt damit Kontakt haben, die können schon sehr krank werden, aber sehr Kranke reisen nicht und sehr Kranke bleiben zu Hause und sterben vielleicht sogar. Das heißt, ein Virus, welches seinen Wirt umbringt, ist dumm und ist, kann nicht erfolgreich sein in der Natur und in der Umwelt. Von daher braucht man da keine Angst zu haben. Es sind nicht die Viren. Da muss man besonnen bleiben, das ist ja mein Lieblingsspruch. Und denn wir könnten, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man uns jetzt, wie man das Wasser vergiften kann, kann man uns direkt so ein künstliches Konstrukt zuführen. Nicht? Über die Nahrung zum Beispiel. Und man kann uns das auch inhalieren lassen beim Eingang in ein Warenhaus, wo diese Luftdüngungsanlage, kann man das überall, aber das kann man dann auch nachverfolgen. Welche Menschen sind denn krank geworden? Alle die ins Warenhaus gegangen sind, alle Menschen, die auf dem Flughafen waren, alle Menschen, die, da kann man epidemiologisch dann auch eine Spurensuche machen. Und das sind immer künstliche Infektionen, die müssen in die Menschen reingebracht werden von Menschen. Das sind nicht Viren, die sich von allein in der Natur verbreiten. Sowas macht die Natur nicht, hat sie bisher noch nie gemacht und wird sie auch nicht machen.
Aus diesem Ansatz haben Sie damals das Buch geschrieben, Falsche Pandemien, Argumente gegen die Herrschaft der Angst, die jetzt im Jahr 2025 die 9. Auflage bekommen hat. Aber Sie schreiben nicht nur Bücher, Sie haben auch eine Homepage, www.wodak.com. In einem Artikel sagen Sie dort, es geht nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Kontrolle. Wie begründen Sie diese These?
Ja, man kann ein Geschäft ja auch verstetigen und Abhängigkeiten verstetigen. Dadurch, dass man sehr genau weiß, was die Menschen wollen, wovor sie Angst haben, womit man ihnen Angst machen kann, wie man sie dazu zwingen kann, sich in bestimmter Weise zu verhalten, bestimmte Dinge zu tun und oder nicht zu tun. Und dazu braucht man Daten. Und die wurden ja intensivst gesammelt und werden jetzt noch intensiver gesammelt, besonders in Bezug auf Gesundheit. Die elektronische Patientenakte, die jetzt kommen soll, die sammelt in unverschämter Weise alles ein, was über einen Menschen, einen Patienten medizinisch dann so in Erfahrung gebracht wird. Und gibt das auf die Datenautobahn, die geht dann zu privaten großen Datenfirmen, die das Ganze verarbeiten. Und das ist natürlich jederzeit zugänglich. Man kann digitalisierte Daten nicht zurücknehmen. Wenn die erstmal da sind, dann werden die gebraucht. Und es gibt einen Wettbewerb der Datensammler. Die Chinesen haben sehr intensiv auch die PCR-Tests ausgenutzt, um gleichzeitig menschliche Gene zu sequenzieren und geben damit an sogar, dass sie die größte Gendatenbank der Welt haben von verschiedenen Menschen aus allen möglichen Regionen. Und das ist ein Wettbewerb um Macht und um zukünftige Geschäfte.
Wenn wir beim Thema Geschäfte sind, kommen wir zum Gesundheitssystem. Ihren Vorträgen und Ihr aktueller Vortrag hat den Titel Vorwand Notlage. Sprechen Sie von einer Verlagerung der Gesundheitsvorsorge in eine permanente Ausnahmebereitschaft. Was bedeutet das konkret für unser Gesundheitssystem?
Wir haben das ja erlebt. Unser Gesundheitssystem ist ja leider ein Markt geworden. Und wenn man mit Angst Geld verdienen kann, dann sind da viele, die da mitmachen und mitverdienen wollen. Das heißt, auch viele Ärzte, das haben wir gesehen, viele Krankenhäuser haben da mitgemacht. Obwohl die eigentlich alles hätten besser wissen können, haben die einfach die Tests gemacht, haben die Spritzen gegeben und haben die Augen zugemacht praktisch, sind nicht kritisch gewesen. Und das ist ja das, was wir aufarbeiten müssen eigentlich, diese vielen Fehler der Medizin. Und dass wenn jetzt weiterhin die Chance besteht, dass man so einen Unsinn mit uns machen kann, so einen gefährlichen Unsinn, dann kann es sein, dass die weiterhin mitmachen. Dass dieser Markt weiter ausgeweitet wird, bis sich das rumgesprochen hat, dass das Betrug ist. Was mit uns gemacht wird, ist die gleiche Technik, wie die Mafia sie macht. Nicht? Die sagt, ihr werdet bedroht. Und wenn wir das nicht glauben, dann macht sie selber die Scheibe kaputt oder zündet unser Auto an oder macht irgendwas, wenn ihr euch nicht von uns schützen lässt. Und das ist diese Schutzgelderpressung, Mafia-Methoden mäßig, die sehen wir jetzt von Innermedizin. Und wie lange wir das mitmachen, das hängt davon ab, ob wir das durchschauen oder nicht durchschauen. Es macht uns kaputt, es macht unser Leben kaputt, es lähmt uns, es nimmt uns unser Geld. Und das Gesundheitssystem, da braucht es einfach mal in irgendeinem Bereich, in meinem Leben, ein Bundesland, einen kritischen Ministerpräsidenten oder einen kritischen Gesundheitsminister, der sagt, nee, ich in meinem Bundesland, ich bin zuständig für die Gesundheit, ich mache den Quatsch nicht mit. Das, was die WHO uns da erzählt, das kann sie gerne mit der Bundesregierung aushandeln, aber ich bin zuständig und ich mache das nicht mit. Das heißt, da muss einer dann das Kreuz haben und zu sagen, wir lassen uns nicht mehr erpressen. Wir schmeißen unser Geld nicht diesen Gangstern hinterher.
Zum Thema Aufarbeitung fällt mir das RKI-Leak ein. Durch einen mutigen Whistleblower oder Whistleblowerin aus dem Robert-Koch-Institut, der sich der Berliner Journalistin Aya Velasquez anvertraute, sind im Juli 2024 die vollständigen, ungeschwärzten RKI-Protokolle in die Öffentlichkeit gekommen. Wie hilfreich können die vollständigen RKI-Protokolle in Ihrer Wahrnehmung bei einer Corona-Aufarbeitung sein?
Ich glaube, dass es ganz nützlich ist. Also für mich hat das ja nicht überrascht, diese RKI-Files. Die haben genau das öffentlich gemacht, was ich von Anfang an gesagt habe. Da war nichts, was Grund war, Angst zu haben. Oder da war nichts Besonderes. Das haben die RKI-Files gezeigt. Und das ist natürlich wichtig, all die Leute, die Opfer geworden sind dieser Panikmaßnahmen, die da unheimliche Verluste hatten und die da sehr viel pleite gegangen sind und sowas, die können das natürlich, wenn sie jetzt auf Schadensersatz klagen, wegen dieses Betruges, wegen dieses politischen Betruges, dann können sie das als Beweismaterial natürlich anführen. Und das ist dann harte Daten, die man dann irgendwo Gericht auch verwenden kann. Da brauchen wir nur noch die Gerichte, die auch in der Lage sind und mutig genug sind, dieses Thema mal anzupacken.
Soweit mir bekannt ist, haben die vollständigen Protokolle des Corona-Krisenstabs vom RKI bei einem Urteil des Verwaltungsgerichts Osnabrück im September 2024 Berücksichtigung gefunden. Aber weitere Urteile sind mir nicht bekannt. Auf der politischen Ebene ist schon ein bisschen mehr passiert, immerhin. In 9 von 16 Bundesländern gab es Untersuchungsausschüsse oder Enquete-Kommissionen. Herr Wodak, Sie waren ja auch lange politisch aktiv. Wo wäre da noch ein Momentum, eine Corona-Aufarbeitung zu starten, zu initiieren?
Diese Aufarbeitung auf Bundesebene, auf Länderebene, die da laufen jetzt durch die Parlamente, das sind Alibi-Veranstaltungen. Das sind Veranstaltungen, wo mit Sicherheit nicht richtig was rauskommt, was den Leuten gerecht wird, die das alles erlitten haben. Und ich denke, dass wir aufarbeiten müssen überall, wo Unrecht geschehen ist. Dass wir mit den Ärzten sprechen müssen, die da mitgemacht haben und die da sehr viel Geld verdient haben in der Zeit. Dass wir mit den Landräten und mit den Gesundheitsämtern sprechen müssen, die das alles mitgemacht haben und die Handlanger waren für diese kriminellen Handlungen. Und das sind alles ausgebildete Leute, die eigentlich wissen müssen, dass das unmöglich war. Denn die Daten des Robert-Koch-Instituts, die zeigten, da war nichts. Die sieht jedes Gesundheitsamt. Und wenn der Bundesminister dann sagt, da ist was, und die Amtsärzte sehen in ganz Deutschland, nee, da ist nichts Neues, so wie ich das gesehen habe. Ich war ja auch Amtsarzt und habe einfach das angeguckt, wie immer. Dann müssen sie doch mal Fragen stellen. Dann müssen sie sagen, wieso soll ich da mitmachen? Weshalb soll ich meine Leute da hinschicken? Und das ist doch so ungerecht und es ist nicht angemessen. Also das müsste man eigentlich von allen diesen Menschen mit Ausbildung erwarten. Und da muss man sie zur Rede stellen. Aber nicht ein Einzelner, sondern da muss man mal mit dem ganzen Verein hingehen. Da muss man sich zusammentun und muss sagen, so, jetzt gehen wir mal zu dir. Weshalb hast du da mitgemacht, lieber Doktor so und so, lieber Amtsarzt, lieber Landrat? Und wer da sonst alles noch mitgemacht hat und Geld verdient hat da dran.
Ich komme nochmal auf einen anderen Aspekt. Wie können wir zukünftig sicherstellen, dass auch kritische Stimmen in der Wissenschaft und Medizin gehört werden, ohne in politische Lagerkämpfe gezogen zu werden?
Ja, das hat was zu tun mit den Medien, mit der Medienlandschaft. Und wir sehen ja, dass sich doch immer mehr kritische Medien bilden. Ich spreche ja gerade mit einem kritischen Vertreter dieser neuen aufwachsenden Medien. Und das ist natürlich unheimlich wichtig. Und dass da keine Zensur stattfindet, dass die Möglichkeit besteht, das, was man dort recherchiert, dann auch zu veröffentlichen. Das ist etwas, was wir noch retten müssen, was wir erkämpfen müssen. Denn man versucht ja, solche kritischen Stimmen dann zum Schweigen zu bringen, indem man sie, einfach indem man ihm das Geld streicht oder indem man es schwer macht und keine Antwort gibt und so weiter. Also die andererseits muss man auch eine öffentliche Reaktion eigentlich herbeiführen, politisch herbeiführen oder aus der Bevölkerung heraus müssen genügend Stimmen da sein, die sagen, wir schalten euch ab, wir werfen unsere Fernseher weg, wenn ihr so weitermacht. Damit können wir nichts mehr anfangen. Und wir machen einen Boykott dieser Gebühren. Wir sollen das ja auch alles noch bezahlen, dass wir angelogen werden. Und dass wir keine breite Meinungsvielfalt mehr haben, dass Zensur bei uns herrscht. Und die Journalisten, die das mitmachen, die brauchen wir nicht.
Sie waren ja auch sehr, sehr lange in der Politik, sind ja dann irgendwann in der Corona-Phase aus der SPD ausgetreten, sind in die Basis eingetreten. Wenn Sie heute nochmal so im Rückblick darauf schauen, wie würden Sie in der Corona-Zeit aus heutiger Sicht so die Rolle Regierung, Opposition und Parlament bewerten?
Ja, ich bin ja dann aus der Basis auch wieder ausgetreten, als ich gemerkt habe, dass das auch eine Partei ist, wo es so läuft, wie es in Parteien immer läuft. Parteien sind erfunden worden, um Demokratie zu verhindern. Die sind zwischengeschaltet. Das sind Organisationen, die sind nicht gewählt. Wenn man Geld hat, kann man eine Partei gründen. Wenn man viel Geld hat, kann man werben. Dann hat man Vorteile. Wenn man gesponsert wird und da viel Geld dahinter ist, dann kann ich ganz leicht mich bemerkbar machen und was unter die Leute bringen und sehr professionell unter die Leute bringen, sodass ich dann auch Stimmen kriege. Das heißt, hier ist das nicht eine Demokratie, wo sich Menschen zusammentun, die unabhängig von irgendwelchen Organisationen, wie Parteien, sind ja solche Organisationen, unabhängig sich ihre Repräsentanten suchen. Und dann auf die aufpassen und die immer zur Rede stellen, sondern hier sind es die Parteien, die suchen den Direktkandidaten aus, die suchen die Listen aus, die Listenkandidaten, plus alle Parlamentarier, die wir haben, die werden von den Parteien vorher ausgesucht. Und wenn ich will, dass ich die Politik in der Hand habe, dann muss ich dafür sorgen, dass ich die Parteien in der Hand habe, und zwar alle. Die Leute, die mit der Politik jetzt spielen und die Politik missbrauchen, unsere Politik missbrauchen für ihre Interessen, die sind nicht bei irgendeiner Partei rechts oder links, das ist denen völlig egal. Die gehen in jede Partei. Die gehen auch in oppositionelle Parteien und gerade da passen sie auf, dass da nichts passiert, was ihnen schadet. Und deshalb, wenn wir uns organisieren, dann müssen wir uns so organisieren, dass da nichts dazwischen ist. Dass wir unsere Vertreter haben in den Parlamenten, die uns Rede und Antwort stehen müssen. Und wenn wir den Eindruck haben, die betrügen uns oder die sind käuflich, dann müssen wir sie jederzeit abwählen können. Und das kann man machen pro Wahlkreis. Dann gibt es keine Fraktion mehr, dann gibt es 400 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, 400 Wahlkreise ungefähr. Und die müssen sich für jede Initiative müssen die sich finden. Denn wenn einer was verändern will oder eine Initiative, die sich bildet von 10 Abgeordneten, die werben dann für ihre Gesetzesinitiative und müssen Mehrheiten zusammenkriegen. Und dann gibt es Alternativvorschläge. Ich rede ja nicht von irgendwas, sondern ich habe das mehrfach erlebt. Ich habe das Stammzellgesetz, das Transplantationsgesetz, das waren solche Initiativen, die direkt aus dem Parlament kamen, wo keine Fraktion irgendwie da Einfluss genommen hat, die haben sich da zurückgehalten. Die haben das den Abgeordneten überlassen. Das waren Sternstunden des Parlaments.
Sternstunde auf Marabu, Wolfgang Wodak mit Thomas Geilig.
Europe's Alternative Music.
Marabu. Mein Name ist Dr. Wolfgang Wodak und ich grüße die Hörer der kleinen Audiodatei.
Als Dylans Bob noch Friedenslieder sang.
Come you masters of war.
Was ist das? Ach, Andrea Sawatzki, die Schauspielerin, sie kritisiert den Umgang mit älteren Menschen in Deutschland scharf. Wir auch, und dann lesen wir Heinz Simons, früher Heintje, droht das Ende der Karriere.
Mama, ich brauche neue Ohren.
Sein Gehör spielt nicht mehr mit, ihm fehlen die mittleren Töne. Vielleicht ist mit künstlicher Intelligenz, ich ergänze sogenannter künstlicher Intelligenz, noch was zu machen. Es berichtet der Kölner Stadtanzeiger, Radio Marabu immer verbunden.
This is not for motherfuckers. This is hot Marabu.
Apropos KI, eine künstliche Intelligenz, Steffi, moderiert bei Live-Radio in Österreich, vertritt die Echte, die im Urlaub ist. Und beim öffentlich-rechtlichen Sender Radio Krakow in Polen sind keine echten Moderatoren mehr zu hören, nur noch KI. Fast ohne diese an einem verregneten Dienstag im August 2025, dem 5., die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Hetze gegen DDR. Forschungsministerin Dorothee Bär, CSU, lobte Ulf Merbold, ob des Fliegens ins All. Sigmund Jähn mit keinem Wort erwähnt. Er war der erste Deutsche ins All. Oder sind wir ehemaligen DDR-Bürger keine Deutschen? Nur Abfall, Frau Bär. Wobei ich unsere Forschungsministerin in Schutz nehmen möchte. CSU spricht für Bayern. Dort stand 1989 in Schulbüchern zur Stadt Tschetschenien. Derzeit in polnischer Verwaltung. Es ist vielleicht doch eher ein Bildungsproblem im südlichen Bundesland vorhanden. Die Tagesschau in Hamburg hetzt über den Berliner Fernsehturm. Machtsymbol, Wahrzeichen.
Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm.
Übrigens, polnische Städte mit deutschen Namen zu bezeichnen, ist mir schon ein Merkmal für deutschen Faschismus und Revanchismus.
Jedynka. Polskie Radio.
Der Spuk fängt nämlich immer klein an, mit der Sprache. News.de publiziert Angst vor dem Krieg. Viele rechnen mit einem Angriff auf Deutschland, doch keiner will kämpfen. Man führt auf, 16% würden auf jeden Fall für Deutschland kämpfen, 59% lehnen den Waffeneinsatz im Ernstfall ab, 27% halten einen Angriff auf Deutschland für wahrscheinlich. Na, viele sind das ja auch nicht. Das Portal Unser Mitteleuropa berichtet einen ungarisch-israelischen Militärexperte Robert C. Kerstel. Er bezieht sich auf Reuters, dass die berichteten, die Bundesregierung will die stärkste konventionelle Armee in Europa aufbauen. Kerstel äußert Zweifel, umfasse das angekündigte Aufrüstungsbeschaffungspaket nur 20 Eurofighter, aber tausende von Truppentransportern. Er stellt die Frage, für wen ist dieses Arsenal gemacht, und kommt zum Ergebnis, Deutschland rüstet auf gegen Bürgerkrieg im eigenen Land. Zitat, diese Fahrzeuge eignen sich für militarisierte Polizeiaufgaben. Sie können sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland eingesetzt werden. Kerstel war Hauptmann der israelischen Armee und des Geheimdienstes, derzeit sicherheitspolitischer Berater am Ungarischen Zentrum für Grundrechte in Budapest. Tja, für Argumente bräuchte es Bildung. In Zinusce wird der Tiefseehafen nach Klagen von Umweltschützern nun weitergebaut. Die ARD berichtet, Swinemünde, wie ich eben schon ausführte, polnische Städte mit deutschen Namen zu bezeichnen, Faschismus und Revanchismus. Litauens Premier Palukas tritt zurück. Der Kreml schließt ein Treffen zwischen Wladimir Putin und seinem Namensvetter Wladimir Zelensky nicht aus. Der Kreml hat auf Vorsicht bei der Abgabe öffentlicher Erklärungen gedrängt, bei denen es um Atomwaffen geht. Kreml-Sprecher Pieskow, China reduziert Lieferungen seltener Erden an westliche Rüstungsfirmen. Es kommt zu Produktionsverzögerungen. Tja, wer Weltkrieg will, braucht Rohstoffe.
Macht Nord Stream 2 aus.
Planen sollte man vielleicht auch können, aber da ist es wieder mit der Bildung. Planwirtschaft ist ja auch so ein Kampfbegriff. Russland sieht sich an Atomwaffenvertrag mit den USA nicht länger gebunden. Das verkündet das Außenministerium. DPA berichtet, Moskaus Außenministerium bestellt den im Russischen schwachen Botschafter Lambsdorff ein. Erneut. Es geht um den russisch-japanischen Grenzstreit um die Kurileninseln. Die Japaner verließen diese 1946. Die größte Stadt, Jujno-Kurilsk, liegt auf einer der betroffenen Inseln. Ich hoffe, ich verkürze nicht, wenn ich auch hier Revanchismus ob der Ergebnisse des Weltkriegs II wahrnehme. International 17 Hinrichtungen bei unseren Freunden. Saudi-Arabien in 3 Tagen. Türkei meldet Inflation 33,5%. Neuzuschnitt Wahlkreise Texas. Abgeordnete boykottieren. Argentiniens Präsident Milei blockiert Rentenerhöhungen. Es berichtet die Junge Welt. Aus für öffentlich-rechtliche Medienförderung in den USA. Es berichtet Radioszene.de. und den Gazastreifen komplett erobern möchte Israel. Es forderte Minister Ben-Gvir vom Tempelberg, aber auch Benjamin Netanyahu selbst. Ex-Sicherheitschefs fordern das Kriegsende. Es berichtet der ORF.
How dare you?
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Liegen in der Mitte. Zum Wochenende kommt der Sommer zurück, dann wieder unbeständig im Norden.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Wer ein reines Gewissen besitzt und nach ihm handelt, ist ein echter Mensch. Kim Jong-un für heute.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.